Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Wie geht's weiter für Kunst und Kultur, wenn die extreme Rechte an die Macht kommt oder sich in die Kultur einkauft? Wir sprechen heute in Fazit darüber, was die sogenannte patriotische Kulturpolitik der AfD in Sachsen-Anhalt für Folgen haben könnte, würde die Partei nach der Landtagswahl im September tatsächlich regieren. Heute haben sich zahlreiche Kulturinstitutionen des Bundeslandes zusammengetan und eine öffentliche Warnung abgegeben. Und in Frankreich haben 115 Autorinnen und Autoren verkündet, dass sie den renommierten Verlag Grasset verlassen wollen, weil der neue Besitzer, der Industrielle Vincent Bolloré, ihn zu einem Sprachrohr der Rechten machen wolle. Wir schauen uns die Hintergründe an. Außerdem gehen wir ins Museum für Fotografie und entdecken die Arbeiten der Bauhausfotografinnen und erleben, wie Schauspielerin Rosa Enskat Thomas Bernhards chronisch missmutigen Theatermacher in Düsseldorf verkörpert.
Staatsschauspieler, mein Gott, nicht mal zum Wasser lassen. Habe ich diese Art von Häusern betreten und hier soll ich meinen Rat der Geschichte spielen? Es ist ja, als ob die Zeit stehen geblieben wäre. Das ist ja trostlos. Das ist absolute Kulturlosigkeit. Trostlos.
Ja, so geht's dem Theatermacher in Düsseldorf. Trostlos und kulturlos wird's bei uns in Fazit heute aber sicher nicht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Die AfD Sachsen-Anhalt hat am letzten Wochenende in Magdeburg ihr Wahlprogramm beschlossen und es gleich auch schon mal Regierungsprogramm genannt, weil das Ziel klar ist, man will nach den anstehenden Landtagswahlen am 6. September alleine regieren. Tatsächlich sind die Umfragewerte hoch, liegen konstant um die 40%. Die AfD wäre damit die stärkste Partei und das mit Abstand. Neben der Begrenzung von Migration fordert sie in ihrem Wahlprogramm eine neue patriotische Kulturpolitik. Keine antideutsche Kunst mehr und Schluss mit Selbsthass und Schuldgefühlen, so kann man das grob zusammenfassen. Heute haben 27 Stiftungen und Kulturinstitutionen in Sachsen-Anhalt darauf reagiert und eine öffentliche Erklärung herausgegeben. Sie warnen vor der Beschneidung der kulturellen Vielfalt, vor der Verengung von Kunst und Kultur auf nationalistische Leitbilder. Man fürchtet um die Freiheit der Kunst. Zu den Unterzeichnenden gehören unter anderem das Bauhaus Dessau, das Theater Magdeburg und die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Ihr gehören insgesamt 20 Burgen, Schlösser und Sakralbauten und sie ist unter anderem auch Trägerin verschiedener Museen, zum Beispiel vom Kunstmuseum Moritzburg. Christian Philipsen ist Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt und jetzt bei uns im Gespräch. Schönen guten Abend, Herr Philipsen.
Ja, guten Abend.
Herr Philipsen, Sie sind jetzt also mit den anderen großen Kultureinrichtungen in Sachsen-Anhalt an die Öffentlichkeit gegangen mit dieser Warnung. Was sind denn Ihre Hauptbefürchtungen jetzt nach dem Blick ins Wahlprogramm der AfD?
Naja, dieses Programm kündigt eben ganz explizit für den Fall einer Regierungsübernahme eine neue patriotische Kulturpolitik an. So steht es da drin. Das heißt, künstlerischer Ausdruck, egal ob darstellend oder bildend, historisches Erinnern, museale Arbeit, all das, was wir als Kulturinstitutionen machen, soll sich nach den Vorstellungen der AfD nach der Wahl an nationalistischen Leitbildern ausrichten. Das heißt, alles, was eben da nicht reinpasst, soll dann nicht mehr gefördert werden. Das Programm postuliert eine Identitätsstörung der Deutschen. Festgemacht wird das an der Erinnerungskultur, am Bauhaus, aber auch an der Provenienzforschung. Und zur Heilung will die AfD eben nur noch das fördern und etablieren, was in die angeblich guten Seiten der deutschen Geschichte fokussiert. Das sind alles Zitate aus diesem unsäglichen Programm, die man eigentlich gar nicht weiter wiederholen sollte. Für uns ist eben die große Gefahr, was wir sehen, ist, sollte die AfD das umsetzen und zur Regierung kommen, dann erhält nur noch das Kulturförderung, was eben ihren nationalistischen Fantasien entspricht.
Kann man das irgendwie konkretisieren, wie das aussehen soll, diese patriotische Kulturpolitik? Wie sollen die Kultureinrichtungen des Landes denn patriotischer werden? Was plant die AfD denn da?
Also das bleibt ja trotzdem auch immer noch etwas vage. Also die AfD nennt halt immer so bestimmte Kernpunkte irgendwie der sachsen-anhaltischen Geschichte, die angeblich eben identitätsstiftend seien, die hervorgehoben werden sollen. Die AfD möchte, das war ja sozusagen schon ein Aufschlag der AfD vor einem Jahr, den Hashtag modern denken, den das Land Sachsen-Anhalt sich gegeben hat, durch Deutschdenken ersetzen. Es soll einen Stolzpass geben. Ja, in der Tat, Deutschdenken. Und da war natürlich dann gleich modern denken, das Bauhaus sofort als Irrweg der Moderne im Fokus. Es werden also so bestimmte Dinge festgemacht, die eben dieser Fokussierung auf eine Identitätsbildung zuwiderlaufen. Das sind die Programme in den Theatern. Explizit wird im Programm der AfD gefordert, dass die Theater künftig mehr Goethe, Schiller, aber eben auch Botho, Strauß, also dargestellt werden sollen. Also das sind Dinge, die bleiben etwas vage. Es wird halt eben immer dieser Fokus, also auf die Identitätsbildung, auf das Patriotische und eine darauf ausgerichtete Kulturpolitik genannt.
Nun wird es ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, zum Beispiel Goethe, Schiller und andere deutsche klassische Autoren für den nationalistischen Patriotismus zu vereinnahmen. Ist das überhaupt ernst zu nehmen, dass das auf der Bühne beispielsweise im Theater funktionieren könnte?
Also wir nehmen es zumindest sehr ernst, weil die AfD natürlich auch sehr, wie soll ich sagen, sehr schlau in dem Programm eine Sache formuliert. Sie sagt, natürlich, zum Beispiel mit Blick auf die Theater, kann man den Theatern am Ende nicht vorschreiben, was sie aufführen und wie ihr Programm aussieht, aber Förderung bekommen sie eben nur noch dann, wenn sie eben diese identitätsstiftende patriotische sogenannte Kunst präsentieren. Undeutsche Kunst soll oder antideutsche Kunst, wie es in dem Programm heißt, soll eben nicht mehr gefördert werden. Und das muss man ernst nehmen, natürlich.
Gibt es denn schon Institutionen, die auf kommunaler Ebene mit AfD-Kulturpolitik zu kämpfen haben? Gedenkstätten zum Beispiel vielleicht? Wie sehen denn da Ihre bisherigen Erfahrungen in Sachsen-Anhalt aus?
Das ist ja unterschiedlich. Also zum Beispiel Kulturstiftung selbst noch nicht so direkt. Aber natürlich bemerken wir, dass die AfD in Stadträten, in Kreistagen natürlich versucht, Einfluss auf das Programm von Theatern zu nehmen oder dass Kulturinitiativen bedrängt werden, indem sie eben über diese Gremien von Förderungen abgeschnitten werden. Eher findet, glaube ich, diese Auseinandersetzung jetzt noch in den sozialen Medien statt. Da spüren wir das schon deutlich. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben Ende März gemeinsam mit dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die wirklich sehr wichtigen, bedeutsamen Ergebnisse der naturwissenschaftlichen, anthropologischen Untersuchungen des Grabes von Kaiser Otto I. in Magdeburger Dom präsentiert. Da geht es um eine Restaurierung. Und da gab es eine prompte Reaktion auf X von einem Kulturpolitiker der AfD, der eben genau das, was wir dort machen, als Symptom dieser sogenannten Identitätsstörung wertete und in Frage gestellte und sagte, die Gebeineorte dürfen nicht angefasst werden, nicht untersucht werden, weil sie eben quasi heilige nationale Reliquien der Deutschen seien. Und wenn natürlich sowas passiert, also wenn Wissenschaft parteipolitisch, ideologisch in Frage gestellt wird, dann wird es natürlich gefährlich.
Das ist ja interessant, dass die Kulturpolitik ausgerechnet da jetzt auch zum ideologischen Hebel wird, neben der Bildungspolitik. Ja. Die AfD möchte auch die Schulpflicht abschaffen, weniger Abiturienten und Abiturienten, also insgesamt weniger Bildung und wie Sie gerade gesagt haben, offensichtlich auch weniger Forschung. Man erhofft sich von der patriotischen Kulturpolitik offenbar auch eine Heilung von zum Beispiel Homo- und Transsexualität in der Gesellschaft. Glauben Sie denn, dass dieser direkte Angriff jetzt auf die Kulturpolitik und die kulturpolitischen Institutionen durch die AfD ihr noch weiter helfen wird, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen? Ich meine, die Partei scheint sich ja was davon zu versprechen.
Also das vermag ich nicht wirklich zu sagen. Meine Hoffnung ist ja eigentlich eher eine andere, dass also mehr Leute feststellen und bemerken, was hier auf dem Spiel steht. Ja, also wenn Kunst und Kultur eben kein bunter, offener, pluraler Raum mehr ist, wo man Ideen, Meinungen verhandeln kann, dass letztendlich mit dieser Kulturpolitik, wenn das umgesetzt wird, ja, die im Grundgesetz verankerten Ideale von Toleranz, Vielfalt, Kunstfreiheit verloren gehen, weil sie eben nicht mehr gefördert werden sollen. Mhm. Also unsere Hoffnung und deswegen eben auch diese Erklärung ist, dass einfach vielleicht viel mehr Leute das jetzt sehen und bemerken und vielleicht auch die, die sonst nicht zur Wahl gegangen sind.
Jetzt gehen wir aber trotzdem mal davon aus, dass die AfD ab September Regierungsverantwortung hat. Dann besteht ja, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich eine doppelte Gefahr. Die Gelder können gestrichen werden, wenn Kulturinstitutionen nicht patriotisch genug sind. Auch Personalien könnten aber mit AfD-Funktionären besetzt werden. In den USA passiert ja gerade was Ähnliches, etwa beim Kennedy Center. Aber wie sollen sich denn jetzt die Institutionen verhalten, wenn das tatsächlich passiert? Können die ihr Programm umstellen, aufrechterhalten? Wie glauben Sie, muss man dann damit umgehen?
Ich glaube, ein fertiges Rezept dafür haben wir noch nicht, aber ich kann vielleicht mal sagen, was jetzt der Anlass für unsere Erklärung war, warum wir auch so eine große Gruppe von Leuten zusammengebracht haben, nämlich auch genau, um für die Zeit danach irgendwie auch gewappnet zu sein. Also wir wollten einmal deutlich machen, was auf dem Spiel steht. Zum anderen wollten wir aber auch deutlich machen, dass die Kultur in Sachsen-Anhalt in dieser Frage geschlossen zusammensteht. Also, dass wir uns auch nach der Wahl nicht auseinanderdividieren lassen oder gegeneinander ausspielen lassen. Also Ziel dieser gemeinsamen Erklärung war eben auch, deutlich zu machen, das ist hier ein großer Schulterschluss der Kultur. Man könnte auch sagen, eine große solidarische Brandmauer, weil uns natürlich auch klar ist, dass wir für den Fall eines Wahlerfolges unterschiedlich betroffen sein werden. Also da wird es Kollegen geben, die eben sehr viel mehr im Fokus stehen und auch sehr viel mehr Probleme haben werden, aber eben andere größere Einrichtungen nicht. Und für diesen Fall wollten wir deutlich machen, wir stehen zusammen.
Das heißt, Sie vernetzen sich auch jetzt schon innerhalb und unterhalb der Einrichtung.
So ist es, genau. Also es gibt regelmäßige Treffen in unterschiedlichsten Konstellationen. Und jetzt eben, nachdem nun am Wochenende dieses Programm zu einem beschlossenen Parteiprogramm wurde oder Regierungsprogramm wurde, haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns mal alle zusammenschließen, so weit wie möglich und so viel, wie wir jetzt erreichen können und möglichst schnell, um deutlich zu machen, das ist jetzt ein gemeinsamer Aufschlag.
Nun ist ja noch eine Weile hin bis zum 6. September, bis zur Landtagswahl. Sie haben schon Ihre Hoffnung ausgedrückt gerade. Aber glauben Sie, dass sich bis dahin noch eine Stimmungsänderung bei den Wählerinnen und Wählern bewirken lässt? Vielleicht eben doch auch durch eine öffentliche Verlautbarung und Solidarisierung der Kultureinrichtungen, wie Sie sie eben heute angestoßen haben?
Das ist zumindest die Hoffnung und Ansatz für diese Erklärung. Ob das gelingen wird, vermag ich natürlich nicht zu sagen, aber es ist die Hoffnung. Und es ging uns auch vor allem darum, deutlich zu machen, also jenseits der Frage, ob das eine Wahlentscheidung beeinflussen kann, zu sensibilisieren für das, was verloren geht, wenn die AfD das umsetzt, nämlich also dieses vielfältige Kulturland Sachsen-Anhalt mit seinen ganzen Facetten.
Christian Philipsen, der Generaldirektor der Kulturstiftung Sachsen-Anhalt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Wir gehen jetzt ins Theater, ins Düsseldorfer Schauspielhaus. Da endet nach 10 Jahren die Intendanz von Wilfried Schulz. Aber noch ist es nicht so weit. Erst einmal bietet das Haus in den letzten 100 Tagen seiner Amtszeit ein besonders reichhaltiges Abschiedsprogramm. Dazu gehörte heute Abend die Premiere eines Stückes, in dem es passenderweise eben auch um Bühnenmenschen geht. Thomas Bernhards bitterböser Theatermacher. Die Geschichte eines Schauspielers und Familientyrannen, der in der Provinz sein eigenes Stück aufführen will und sich dabei ganz seiner schlechten Laune hingibt. Ob die sich aufs Publikum übertragen hat, das weiß unser Kritiker Christoph Orem. Er war bei der Premiere dabei. Schönen guten Abend, Christoph.
Guten Abend, hallo.
Ich habe es gesagt, dieser Theatermacher ist kein sehr lebensfroher Mensch. Das ist ja meistens so bei den Figuren von Thomas Bernhard. Woran leidet er denn besonders in diesem Stück und an diesem Abend?
Also wenn wir alle so ein großes Genie wären wie er, dann hätten wir da auch schlechte Laune bekommen. Er ist nämlich jetzt nach Utzbach gekommen, dieser große Schauspieler. Und Utzbach ist nun wirklich ein kleines Nest, Megaprovinz, und da ist gar nichts los. Und die Bühne, auf der er das Rad der Geschichte, sein riesig großes, bedeutendes, immanent wichtigstes Stück aller Zeiten spielen soll, selbst, dass diese Bühne einbricht, davor hat er schon ein bisschen Angst. Sagt auch, hier wohnen ja gerade mal 280 EinwohnerInnen, da waren ja bei meinem letzten Auftritt mehr Zuschauer, und dieser Mann, der hat eben schlechte Laune, aber nicht nur, weil er jetzt auf so einer schlechten Bühne spielen muss, sondern auch, weil seine Familie, obwohl er schon so lange mit denen unterwegs ist und dieses Stück spielt und probt, weil die einfach gar nichts können. Und hier kippt das natürlich dann so ineinander, dass er sich für den großen Künstler hält, dieser Kunstanspruch, aber natürlich ist er dieser Brusco eine unfassbar lächerliche Figur und einfach nur größenwahnsinnig. Und das alles dann mit diesem Bernhard-Sound, einfach ein wirklich toller Text und ein schönes Stück.
Ja, es ist auch eine Glanzrolle für Schauspieler und auch für Schauspielerinnen, zumindest seit neuestem. In Berlin hat Stefanie Reinsberger jüngst den Theatermacher gespielt, am Berliner Ensemble war das. Heute Abend in Düsseldorf war es Rosa Enskat, aber es wurde noch eins draufgesetzt. Alle Rollen wurden von Schauspielerinnen gespielt, obwohl ja Frauen im Stücktext gar nicht so gut wegkommen. Hören wir mal rein, wie das heute Abend geklungen hat.
Mit den Frauen hat es die größten Schwierigkeiten auf dem Theater. Die haben ja gar nichts begriffen. Die gehen ja überhaupt nicht bis zum Äußersten. Die gehen nicht in die Hölle, nicht in die Theaterhölle hinein. Alles, was sie machen, ist halbherzig. Diese Halbherzigkeit, verstehen Sie? Diese Halbherzigkeit aber ist der Tod des Theaters. Ja, aber was wäre eine solche Komödie wie die meinige ohne weibliche Darsteller? Wir brauchen sie. Ja, will unsere Komödie aufblühen, brauchen wir Frauen in unserer Komödie. Das ist die Wahrheit. Ist sie auch noch so bitter?
Die bittere Wahrheit, wir brauchen Frauen in unserer Komödie. Also ein durchaus ironischer Geschlechtertausch. Wie hat das denn funktioniert heute?
Also es ist einmal so, dass Rosa Enzkerhardt diesen Theatermacher quasi als Monolog spricht. Es gibt ja kaum Text für die anderen Rollen, die dann eben alle von Frauen besetzt werden. Natürlich ist das dann ein Text, bei dem Schauspielende super brillieren können, wie du auch schon gesagt hast. Und diese ganze Schimpftirade über Frauen, das lässt sich viel leichter verdauen im Publikum, ehrlicherweise, wenn es von einer Frau gesprochen ist. Das ist so der eine Trick, dass da einfach so ein Kontrast aufgemacht wird. Und dann hat man hier mit Rosa Enzkerhardt ja auch einfach eine Schauspielende, die das richtig toll umsetzt und die diesem Theatermacher bei all seinem, bei seinem Furor und bei seiner Gemeinheit einfach so eine verletzliche Note mitgibt. Und wir mögen diesen Tyrannen dann eben irgendwie doch, ja. Wir spüren seine Verzweiflung, das spielt sie richtig schön, mit der er sein Ego eben auf dieser Provinzbühne gegen diese widrigen Umstände irgendwie zu retten versucht. Und es ist zum Beispiel total schön, wie klein er auf einmal ist, wenn er immer nach seiner Suppe fragt, die ihm doch endlich mal serviert werden soll, dann klappt diese ganze Pose zusammen und dieses ganze Bild auch zusammen. Das ist hier richtig schön gemacht. Und ich finde, wenn eben eine Frau diesen tollen Text spielt, dann bleiben diese ganzen unkorrekten Schimpftiraden einfach etwas harmloser. Und der Kontrast zwischen Rolle und Geschlecht, ja, das ist einfach charmant. Das funktioniert.
Welche Bilder findet das Team um Regisseurin Christina Czariski denn für diese Produktion? Ist das eine Provinzbühne, so wie man sich das vorstellt?
Sie setzt, wenn sie dann wirklich konkrete Bilder setzt, die total pointiert und übergroß, also ein schöner freier Raum, in dem man mitdenken und sich vorstellen kann. Rosa Enzkerhardt ist in so einem realistischen Kostüm, dunkler Anzug, langer Mantel, dicke Brille, graue Haare. Ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber das erinnert auch ein bisschen an den Intendanten, ja. Seine Frau tritt dann so als Roaring Twenties Showgirl auf, die Kinder sind Harlekine. Ich sag mal so, dass das bildtechnisch die größte Idee ist, dass so ein riesiger Scheinwerfer an der Decke hängt und so Stück für Stück immer weiter runterkommt und runterkommt, bis er dann auf Bühnenebene ist und ganz in der letzten Szene dann der Theatermacher in diesen Scheinwerfer hineinkriecht und ganz darin aufgeht. Dazu dann in der Inszenierung noch ganz viel frische Live-Musik mit Geige, Klavier und leisen Beats, wirklich schön gemacht. Oh, und diese Bühne ist in der Mitte. Ja, also zwei Zuschauerränge an der Seite. Sie spielen also quasi je in zwei Richtungen und damit sehen wir uns selbst als Publikum immer auf der Gegenseite sozusagen sitzen. Also haben auch irgendwie ein bisschen diese schauspielenden Perspektive mal. Wirklich ganz geschickt gemacht.
Es gibt ja auch noch eine kleine Zugabe, einen Extramonolog des österreichischen Dramatikers Ferdinand Schmalz. Schließt dieser Text dann inhaltlich direkt an den Thomas Bernhard an? Ist das einfach weitergeschrieben worden?
Im Grunde schon, aber ich dachte erst schon, ich hätte was verpasst, weil da kommt der Schlussapplaus und ich fragte, ich habe ja gar nicht mitbekommen, wo dieser andere Textanteil ist. Aha, okay, aber dann nach dem Schlussapplaus fährt nochmal eine Leinwand runter und wir sehen Minna Wündrich, die Backstage sozusagen dann als Film in die Garderobe geht, sich abschminkt, diesen Text spricht. Sie greift so ein Hustenmotiv auf, das auch in dem Bernhard-Text drin ist und dann wird es wirklich groß und im Schlussbild steht sie dann auf der großen Bühne vor den leeren Rängen des Schauspielhauses Düsseldorf und feiert emphatisch das Schauspiel und das Schauspielertum und verneigt sich dann vor uns als Publikum, aber ich denke auch in dieser Inszenierung nicht zuletzt vor Wilfried Schulz.
Also der Theatermacher ist dann so ein Abschiedsgruß an Wilfried Schulz und ans Düsseldorfer Publikum. War das eine gute Wahl, dieses Stück da jetzt auf den Spielplan zu setzen zum Abschied?
Also mit diesem Bonbon am Ende auch ein bisschen kitschig und rührselig, aber hey, das darf es ja auch mal sein und irgendwie ist es auch dieses große Stadttheater mit bekannten Stoffen auf hohem Niveau, was seine Intendanz ausgemacht hat. Ich sag mal, wäre öfter so eine Art Ironie mehr im Spiel gewesen, wäre ich in Düsseldorf bestimmt ein paar Mal lieber gewesen, als es so war. Aber so ist es ein wirklich schöner Abschiedsgruß und eine sehr unterhaltsame Sache für das Publikum.
Christoph Orem, ganz herzlichen Dank.
Gern.
Der Theatermacher ist am Düsseldorfer Schauspielhaus dann morgen und übermorgen wieder zu sehen. Ihre Motive sind vielen bekannt, die Urheberinnen der Bilder dagegen nur wenigen. Die Fotografinnen des Bauhauses experimentierten im letzten Jahrhundert mit neuen Techniken und loteten schon die Grenzen des jungen Mediums aus. Das Berliner Bauhaus-Archiv hat eine große Sammlung dieser Bilder und zeigt im Museum für Fotografie ab morgen die Ausstellung Neue Frau, Neues Sehen, die Bauhaus-Fotografinnen. Etwa 300 Arbeiten, die die Künstlerinnen in einem neuen Licht würdigen. Claudia Wheeler war schon für uns vor Ort.
Wenn es ein Foto gibt, das den Titel der Ausstellung »Neue Frauen, neues Sehen« auf den Punkt bringt, dann ist es ein kleines Selbstporträt von Grit Kallen-Fischer.
Grit Kallen-Fischer hat hier kurze Haare, sie hat ein kurzes sportliches Kleid und sie hat eine Zigarette in der Hand. Und das ist tatsächlich auch etwas, was damals ein totaler Affront war, weil es gehörte sich nicht für eine junge Frau zu rauchen. Es war nur Männern vorbehalten. Also für mich ist sie der Inbegriff der neuen Frau, die halt auch sich gegen bürgerliche Moralvorstellungen wehrt.
So beschreibt Kuratorin Christine Bartels das kleine Bild, in dem sich die Künstlerin lässig auf dem Boden liegend in der Diagonalen fotografiert.
Im Stil des neuen Sehens deswegen, also das neue Sehen ist ja eine Stilrichtung der Fotografie, die in den 20er Jahren aufkommt. Und hier geht es darum, dass man halt einen experimentelleren Zugang zur Fotografie bekommt. Und die Idee war ein bisschen, dass man durch ungewöhnliche Arten der Darstellung auch ein neues Bewusstsein, eine neue Wahrnehmung schafft.
Und so fotografieren sich die Künstlerinnen immer wieder in ungewöhnlichen Posen. Gertrud Arndt etwa liegt auf dem Bauch, ihre angewinkelten Füße lugen wie Hasenohren hinter ihrem Kopf hervor. Ihre Kommilitoninnen lichtet sie von oben oder unten in extremen Nahaufnahmen ab, inszeniert sie mit Masken, ironisch als trauernde Witwen oder Damen der feinen Gesellschaft. Die Kamera wird zum Instrument der Selbstermächtigung.
Viele Frauen strebten ja nach finanzieller Unabhängigkeit, nach beruflicher Teilhabe, nach individueller Freiheit. Und der Beruf der Fotografin war anerkannt für Frauen. Es war absolut akzeptiert, dass Frauen als Fotografinnen arbeiten. In den 20er Jahren gibt es immer mehr Schulen, die Fotografie anbieten als Studium. Und auch am Bauhaus konnte man ab 1929 Fotografie studieren. Und die Hälfte der Studierenden waren tatsächlich Frauen.
Die 29 Fotografinnen, die in der Ausstellung gezeigt werden, haben alle am Bauhaus studiert oder gearbeitet. Erstaunlich ist die Vielfalt ihrer Themen. Neben Porträts halten sie das Leben am Bauhaus fest, deren Produkte und die Architektur, machen sozialkritische Fotos von Menschen am Rande der Gesellschaft, Reisereportagen und journalistische Fotografien.
Es gab auch Bildagenturen, die sich in den 1920er Jahren gegründet haben und die sozusagen dieses Bildmaterial an Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Verlage vermittelt haben. Und viele unserer Fotografen haben diesen Bildagenturen Bildmaterial geliefert. Und dadurch, dass sie arbeiten gehen dürfen, ist es plötzlich vollkommen okay, dass Frauen im öffentlichen Raum ohne männliche Begleitung unterwegs sind, dass sie reisen. Und das haben viele unsere Fotografinnen auch gemacht. Also Reisereportagen waren sehr beliebt.
Neben einigen bekannteren Namen wie Marianne Brandt, Ellen Auerbach oder Lucia Moholy sind es vor allem unbekannte Fotografinnen, die in der Ausstellung gezeigt und somit auch wiederentdeckt werden. Ise Gropius wird aus dem Schatten ihres Mannes und Bauhausgründers Walter Gropius geholt und zum ersten Mal überhaupt als Fotografin gezeigt. Und dass es Lucia Moholy war, die mit ihren ikonischen Aufnahmen vom Bauhausgebäude in Dessau das Bild des Bauhaus in die Welt getragen hat, war lange vergessen.
In den 30er Jahren werden diese Fotografien eher als Dokumente verstanden. Das ist das Problem. Sie sind Dokumente, halt, die über das Bauhaus erzählen, aber nicht mehr über die Urheberin. Und das ist der Grund, warum auch einfach so viele Positionen in Vergessenheit geraten sind. Also es ging ums Motiv und nicht um die Urheberin, was es natürlich heute so ein bisschen schwer macht, tatsächlich alle Arbeiten der Fotografinnen zu finden.
Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die Bedeutung der Bauhausfotografinnen lange unterschätzt wurde. Erschwerend kam hinzu, dass viele jüdisch waren oder Deutschland aus politischen Gründen nach 1933 verlassen mussten. Viele Spuren verlieren sich, auch weil viele Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr an ihre Erfolge anknüpfen konnten.
Mit Kriegsende wurden die Frauen aus diesen Berufen wieder verdrängt. Und viele unserer Fotografinnen haben spätestens in den 50er Jahren aufgehört zu fotografieren. Tatsächlich, weil es einfach wahnsinnig schwer war, damit Geld zu verdienen. Also die, die noch bis ins hohe Alter fotografiert haben, haben sich dann entweder auf Fotografie im Museum oder halt auf die Kinderfotografie. Das waren die Genres, die noch beliebt waren.
Die Kinderfotos von Edith Tudor Hart und Hilde Hubuch aus den 1950er Jahren sind dann auch die spätesten Fotos in der Ausstellung, die nur eine erste Bestandsaufnahme sein kann. Denn das Bauhausarchiv besitzt die weltweit größte Fotosammlung zum Bauhaus und da gibt es mit Sicherheit noch viel Neues zu sehen.
Claudia Wheeler über die Ausstellung Neue Frau, Neues Sehen, die Bauhausfotografin. Noch bis zum 4. Oktober kann man sie im Museum für Fotografie in Berlin erleben.
Die britische BBC hat angekündigt, fast jede 10. Stelle abzubauen. Konkret geht es um rund 2000 Jobs. Interimsgeneraldirektor Davis schloss die Schließung ganzer Wellen oder Dienste nicht aus. Die Rundfunkanstalt muss in den nächsten 2 Jahren 500 Millionen Pfund einsparen. Die Finanzkrise hängt unter anderem mit weniger Einnahmen aus der britischen Rundfunkgebühr zusammen, die zunehmend umstritten ist. Wir bleiben in Großbritannien. Die nationalen Museen dort kann jeder kostenlos besuchen. Für ausländische Touristen soll die Regelung abgeschafft werden. Das ruft internationale Kritik hervor. Insbesondere Länder mit Rückgabeforderungen protestieren. Erik Philips von der Reparationskommission der Karibischen Gemeinschaft fragte, warum man bezahlen solle, um sein eigenes Kulturerbe zu sehen. Der ghanaische Außenminister erklärte, dass eine solche Gebührenerhebung Fragen der Fairness aufwerfe, vor allem dort, wo Rückgabediskussionen noch andauerten. Die britische Regierung plant mit den zusätzlichen Eintrittsgeldern, den eigenen Kunstsektor finanziell besser zu unterstützen. Die deutsche Popband Alphaville will dagegen vorgehen, dass US-Präsident Trump ihren Hit Forever Young verwendet. Auf seiner Plattform Truth Social hatte Trump ein KI-Video gepostet, das mit dem Song unterlegt ist. Da die Band den politischen Ansichten von Trump in keiner Weise zustimme, werde sie dafür sorgen, dass der Beitrag unverzüglich aus dem Internet entfernt wird. So heißt es in einem Statement von Alphaville auf Instagram. Die Synthi-Band war Anfang der 1980er Jahre in Münster gegründet worden und ist bis heute aktiv. Neben Forever Young sind sie unter anderem für das Lied Big in Japan bekannt. Zum Ende des Sommers soll aus den indischen Bollywood-Studios der erste Film erscheinen, der vollständig durch künstliche Intelligenz erzeugt wurde. Der Film Maharaja in Denims basiert auf dem gleichnamigen Bestsellerroman von 2014 und wird von den Intelliflix-Studios produziert. Durch die Verwendung von KI wird vor allem ein Großteil der Produktionskosten eingespart, da weniger Ausgaben für Schauspielergagen, Kulissen oder Verzögerungen bei den Dreharbeiten anfallen. Einzig die Filmmusik ist von Menschenhand komponiert und gespielt. Der Titelsong wird von Shukwinder Singh interpretiert, der bereits den Soundtrack zu Slumdog Millionaire vertont hat. Anders als die stärker reglementierte US-amerikanische Konkurrenz ist die indische Filmindustrie freier, mit künstlicher Intelligenz zu experimentieren.
Wir haben vorhin schon in der Sendung darüber gesprochen, was passiert, wenn Kunst- und Kultureinrichtungen unter rechtsextremen Einfluss geraten? Auch der französische Literaturbetrieb sieht sich offenbar gerade in einer solchen Situation. 115 Autorinnen und Autoren haben heute in einem offenen Brief bekannt gegeben, dass sie aus Protest den renommierten Verlag Grasset verlassen wollen. Letztes Jahr ist dieser vom rechtsnationalen Industriellen und Milliardär Vincent Bolloré gekauft worden. Nun ist der langjährige Grasset-Chef Olivier Nora von seinem Posten zurückgetreten. Die Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die bei Grasset verlegt werden, sind entsetzt und fürchten eine politische Vereinnahmung des Traditionshauses von rechts. Der Autor Claude Askolovic hat seine Bestürzung so zum Ausdruck gebracht.
Grasset war ein unendlich sanfter, unendlich respektvoller und unendlich herzlicher Ort, wo man sich wohlfühlte. Und das alles hat die Brutalität von Bolloré gerade zerstört.
Tja, also was ist da los beim französischen Literaturverlag Grasset und wie kann es dort weitergehen, wenn 115 Autorinnen und Autoren, darunter große Namen wie Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy und Frédéric Beck BD, ihrem angestammten Verlag den Rücken zukehren wollen? Darüber kann ich jetzt sprechen mit Julia Borutta, unserer Korrespondentin in Paris. Frau Borutta, schönen guten Abend.
Hallo, ich grüße Sie.
Frau Borutta, die Aufregung ist groß. Es wurde von einem Erdbeben gesprochen, das der offene Brief der Autorinnen und Autoren ausgelöst haben soll. Um das zu verstehen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal anschauen, wer ist denn eigentlich Vincent Bolloré, der sich den Verlag Grasset gekauft hat?
Ja, Sie haben es schon gesagt, das ist ein Milliardär und Industrieller, mittlerweile 74 Jahre alt. Er stammt aus der Bretagne und hat zunächst mal sein Geld mit Logistik, mit Transport, mit der Beteiligung an Häfen gemacht, unter anderem auch in Afrika. Er hat dabei Geschäftsmethoden angewandt, die ihm zumindest eine Verurteilung wegen Korruption eingebracht hat. Er ist rechtsnational, bezeichnet sich selbst als tief katholisch und ist auf eine Art Kreuzzug, kann man sagen. Er hat Angst davor, dass die französische Kultur, die französische Identität ausgelöscht werden könnte und will das verhindern. Und er hat dann eben vor circa 10-12 Jahren sich darauf verlegt, Medienhäuser aufzukaufen, also TV-Sender, Radios, Zeitungen und eben ganze Verlage. Er besitzt auch diese bekannten Relais-Bahnhofskioske, die kennen vielleicht einige, wenn man nach Frankreich kommt, oft dieses rote Emblem mit der weißen Schrift Relais, die sieht man überall. Das hat er auch aufgekauft und da stehen jetzt in den Regalen ganz
ganz vorne drin die Bücher, die in seinen nach rechts gerückten Verlagen entstanden sind. Unter anderem hat er da zum Beispiel auch den Chef des Rassemblement National, also der Marine Le Pen-Partei, Jordan Bardella, verlegt. Und vielleicht noch ein letztes, er überzieht seine Gegner gerne mit jahrelangen juristischen Prozessen, die er dann meistens verliert, aber dennoch erfolgreich ist, weil er seine Kritiker auf diese Weise zermürbt.
Und die Befürchtung besteht also, er würde jetzt nun auch den Verlag Grasset nach rechts steuern, also ideologisch auf die Veröffentlichungen einwirken und deshalb nun auch die Loslösung vom langjährigen Chef des Hauses, Olivier Norat, der ja offenbar selbst eine große intellektuelle Institution in Frankreich darstellt. Was geht denn da für eine verlegerische Persönlichkeit für den Verlag verloren?
Nun, Norat hat diesen Verlag seit 26 Jahren geleitet, gilt als großer Intellektueller, als ein sehr feiner Mann. Man muss sagen, die Autoren sprechen mit einer großen Bewunderung, fast mit Zärtlichkeit über diesen Olivier Norat. Die Autorin Vanessa Springora zum Beispiel, die hat heute in einem Interview für das legendäre Kulturmagazin Les Inrecutibles gesagt, dass Norat sie nach der Veröffentlichung ihres Buches, in dem es um eine sehr persönliche, sehr schmerzhafte Familiengeschichte geht, geradezu beschützt habe. Außerdem sei er unbestechlich gewesen, habe von sich selbst gesagt, dass man ihm ein Buch weder aufdrücken noch verbieten könne. Und anscheinend ist eben eine dieser beiden roten Linien jetzt überschritten worden. Die Autoren sind eben sehr empört, weil sie meinen, dass man aus diesem Verlagshaus ein Propagandahaus machen muss. Und das hätte nun auch wirklich gar nicht zu Olivier Norat und seinem Bild von Literatur und Verlagswesen gepasst.
Und wer ersetzt ihn denn nun? Ist das jemand, der diese rechte Position des Verlags stärken wird?
Ja, davon muss man ausgehen. Jean-Christophe Thierry gilt als ein sehr, sehr enger Vertrauter von Bolloré. Der ist schon seit 2001 im großen Bolloré-Konzern, Bolloré-Kosmos unterwegs. Er hat verschiedene Fernsehsender für Vincent Bolloré mit aufgebaut und gilt als der Mann, der den Vollzug eines allumfassenden Umbaus im Haus Grasset und dann auch in dem großen Konzern Bolloré jetzt vollziehen wird.
Wie ist das denn in der Verlagswelt Frankreichs einzuordnen? Gehen jetzt schlicht alle Autorinnen und Autoren zu irgendeinem anderen Verlag oder ist das womöglich gar nicht so einfach?
Also es gibt einen anderen renommierten Verlag, Fayard, der schon mal ausscheidet, würde ich sagen. Denn auch den hat Vincent Bolloré gekauft. Das war ein Verlag, in dem vor allem Bücher zum Thema Geschichte erschienen sind. Auch den hat Bolloré zuletzt umgebaut. Auch da wurde die Chefetage ausgetauscht. Der fällt schon mal raus. Attraktiv ist bestimmt Gallimard für viele. Aber was da jetzt genau geschieht, das wissen sehr viele von diesen Unterzeichnern auch noch gar nicht. Die sind ja in einer existenziell wirklich schwierigen Situation. Das wird man jetzt sehen, wohin die sich wenden.
Es sind große Namen, die sich vom Verlag trennen wollen. Es gibt aber auch ein prominentes Gegenbeispiel. Der französisch-algerische Schriftsteller Boualem Sansal, der auch in Deutschland sehr bekannt ist, der ist erst vor kurzem zu Grasset gewechselt, wird dort sein neuestes Buch herausbringen, in dem er über seine willkürhafte politische Inhaftierung in Algerien schreibt. Wir erinnern uns, auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat damals interveniert. Sansal wurde begnadigt. Wie ist das zu beurteilen? Ist Boualem Sansal genau das, was Grasset jetzt braucht? Ein großer Name, der auch für eine nicht linke Politik steht? Manche werfen dem Autor ja sogar Islamophobie vor.
Ja, Boualem Sansal wird in der Tat gerade in der linken Szene hier als Islamophob, als sogar rechtsextrem oder zumindest mit den Rechtsextremen sympathisierend wahrgenommen. Das ist sicherlich ein medialer Coup, dass Grasset Sansal an sich ziehen konnte, beziehungsweise dass Sansal Gallimard verlassen hat, die ihm jahrelang ja verlegt haben und ihm die Treue gehalten haben. Gallimard hatte sich auch sehr natürlich für seine Freilassung eingesetzt nach der Zeit im Gefängnis in Algerien. Und dann ist er von sich aus freien Stücken, wie es heißt, zu Grasset gewechselt, schon bevor wir jetzt diese Nachricht von heute hatten. Das ist sicherlich ein Coup. Andererseits, ja, hat Grasset das nötig. Es ist ein Aushängeschild für diesen großen neuen Umbau. Andererseits hat man auch eben sehr bekannte Namen bei anderen Verlagen, die alle zu Bolloré gehören. Fayard hatte ich schon genannt. Dieser Verlag verlegt eben jetzt Autoren wie Jordan Bardella, eben den Chef des Rassemblement National, Sarkozy, den früheren Präsidenten, der auch
auch weit nach rechts gerückt ist, und Philippe de Villiers, der hier auch ein rechter Kulturkämpfer ist.
Apropos Kulturkampf, nächstes Jahr gibt es die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Ist das jetzt ein Beispiel dafür, dass jemand wie Vincent Bolloré mit seinem Medienunternehmen und Verlagen bewusst versucht, Einfluss auf die Wahl zu nehmen und den rechtsradikalen Rassemblement National zu stärken?
Ja, absolut. Es ist das und das größte Beispiel dafür, wie versucht wird, auf die politische Landschaft in Frankreich Einfluss zu nehmen. Das tun ja auch verschiedene Kräfte in so einer Gesellschaft, aber man muss schon sagen, dass Vincent Bolloré mit all seinem Geld und seinen Beziehungen eigentlich einen Feldzug seit 10 Jahren anführt. Wir haben vor allem das Beispiel von iTélé, einem 24-Stunden-Sender, den er gekauft hat. Den hat er zu CNews umgebaut, nach dem Vorbild von Fox News. Das ist wirklich ein Meinungssender. Radio Europe 1 hat er gekauft und umgekrempelt. Die Sonntagszeitung GDD, da ist ein Großteil der Belegschaft gegangen. Das ist jetzt zu einem rechten Kampfblatt geworden, in dem jeden Sonntag der Untergang Frankreichs vorhergesagt wird. Also er versucht auf vielen Wegen einmal auf diese Art und Weise Medien aufzukaufen, da einzugreifen, und hat aber eben jetzt auch sehr persönliche Kontakte geknüpft in die rechte politische Szene.
Julia Borutta, unsere Korrespondentin in Paris, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Kann es überhaupt genug Museen geben? In London wird am Samstag das 7. Museum der Victoria und Albert Familie eröffnet. Es soll zum Eckpfeiler eines neuen Kulturviertels im Queen Elizabeth Olympic Park werden. Das Konzept wurde mit jungen Menschen aus der Nachbarschaft entwickelt. Und die erste Ausstellung heißt The Music is Black, a British Story. 200 Objekte aus der schwarzen Musikgeschichte werden präsentiert. Darunter das James Bond Glitzerkleid von Shirley Bassey. Gabi Biesinger hat sich's für uns angeschaut.
Wie kann ein Museum, das der Schönheit gewidmet ist, so hässlich sein? Das fragt die Kulturchefin der Londoner Times. Aber wie so oft liegt hier Schönheit im Auge des Betrachters, denn der frisch eröffnete, kantige Betonbau, in dem es noch nach Farbe riecht, hat immerhin schon eine Goldmedaille des Königlich-Britischen Architektenverbandes eingeheimst. Das neue Victoria and Albert East Museum soll vor allem junge Menschen ansprechen. Als Eröffnungsschau wird die generationenverbindende Ausstellung The Music is Black präsentiert. Die Musik ist schwarz, klingt sehr absolut. Und Josephine Small aus dem Ausstellungsteam erklärt, was hinter dem Titel steckt.
The music is black. It's a statement. It's all informed by blackness. It's informed by black history. It's informed by black culture.
Eine Klarstellung, dass schwarze Kultur, Geschichte und Einflüsse aus der Musik nicht wegzudenken sind. Und im ersten Teil ist die Ausstellung dann auch überhaupt kein Rock'n'Roll, wenn es um die Zeit der Kolonialisierung und des Sklavenhandels geht, der schwarze Menschen unterdrückte und weiße Menschen reich machte. Gospels zunächst als rebellische Musik, die später zum Standard für die Entwicklung zeitgenössischer religiöser Songs wird.
Let's rock'n'roll!
1954 macht dann Winifred Atwell Schlagzeilen. Die in der Karibik geborene Pianistin ist die erste schwarze britische Künstlerin, die in den britischen Charts einen Nummer-1-Hit landet. Ihr ziemlich ramponiertes Klavier ist in der Ausstellung zu sehen, mit zahlreichen Kritzeleien, denn Atwell ermunterte ihre Fans, den Namen in ihr Instrument zu ritzen. Drop the pilot, try my balloon. Schon beim Kauf, 1964, etwas defekt, war die erste Gitarre von Joan Armour Trading. Sie war 14, als ihre Mutter in einem Pfandleihhaus in Birmingham 2 alte Kinderwagen gegen das Instrument eintauschte.
Goldfinger, he's the man with the Midas touch.
Zu sehen auch das goldene Glitzerkleid der walisischen Diva Shirley Bassey, in dem sie 2013 bei den Oscars einen James-Bond-Tribute sang. Als einzige Künstlerin, die 3 Bond-Songs produziert hat.
Shirley Bassey, the only person to have done 3 James-Bond-Theme-Tunes.
Wer die Ausstellung besucht, kann über Richtschall-Kopfhörer den eigenen Soundtrack mit sich rumtragen, und man bekommt dort, wo man steht, immer die passende Musik eingespielt. Dazu wurde alles zentimetergenau ausgemessen, lacht Josephine Small.
We've mapped out every sort of Centimeter of the space.
Und nicht nur historische Dokumente wie Fotos, Plakate, Instrumente, Kleider werden gezeigt, sondern die Ausstellungsmacher ergänzen das Archivmaterial mit zeitgenössischen Kunstwerken, die sie zu einzelnen musikalischen Themen in Auftrag gegeben haben. Das soll eine multidisziplinäre Perspektive eröffnen.
For us, this show is really multidisciplinary.
Die Ausstellung folgt insgesamt 8 Kerngenres britischer schwarzer Musikrichtungen: Lovers Rock, Brit Funk, Two-Tone, Jungle, Drum and Bass, UK Garage, Grime und Trip-Hop.
Tonight, Stormzy will be the first ever British rapper to headline Glastonbury's iconic Pyramid Stage.
2019 stand Stormzy als erster Rapper auf der Headliner-Bühne in Glastonbury in einer stichsicheren Weste mit Union Jack-Motiv, die der anonyme Künstler Banksy für ihn entworfen hatte.
Big headline moment for Stormzy at Glastonbury Festival.
Große Sache für Stormzy, aber natürlich auch der gesellschaftliche Zusammenhang mit Messerkriminalität, mit schwarzer Identität, mit Britishness.
Identity and Britishness.
That's a cool number, Tata. Bet you wanna see a black woman get active whenever they chat shit.
Und als weibliches Gegenstück die Hip-Hop-Künstlerin Little Sims.
Her album No Thank You.
In ihrem Album No Thank You geht sie mit der Musikindustrie ins Gericht und zeigt selbstbewusst ihr Talent. Wir zeigen hier ein Outfit von ihr mit einer Jacke mit extrem breiten Schultern, das ihre Autorität unterstreicht.
Feels very authoritative.
The Music is Black, der Titel der Ausstellung, gilt auch für die britische Musikindustrie, denn einem aktuellen Bericht von UK Music zufolge hat die Musik schwarzer Künstlerinnen und Künstler in den letzten 30 Jahren 24,5 Milliarden Pfund, der insgesamt 30 Milliarden Pfund Umsatz der britischen Musikindustrie generiert. Das sind rund 80%. Doch so breit die Schultern von Little Sims oder so robust die Weste von Stormzy auch sein mögen, was die Förderung schwarzer Musik angeht oder den Anteil von schwarzen Beschäftigten in den Führungsetagen der Musikindustrie, da ist noch viel Luft nach oben.
Das Victoria and Albert East Museum öffnet am Samstag seine Pforten mit der Ausstellung The Music is Black, A British Story. Gabi Biesinger hat sie für uns gesehen. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Die hat Ulrike Timm für uns aufgeschlagen.
Wir wissen nicht, ob, wenn Sie diese Kulturpresseschau hören, der Wal, der seit mehr als 2 Wochen vor der Ostseeinsel Pöhl auf Grund liegt, ob er inzwischen auf Luftkissen gebettet und von einer Trage gehalten wird, ob er da draufkommt auf die Luftkissentrage, drauf bleibt und Richtung Nordsee gehievt wird, ob er da wieder runterrutscht oder ob er doch vorher noch verstirbt und sei es vor Schreck. Wir wissen nur, das Tier steckt im Feuilleton fest wie sein mächtiger Körper im Flachwasser. Heute Schlagzeilt die Taz, Timmy ist einer von uns. Denn das aktuelle Herzenstier der Deutschen spaltet die Nation wie einst Corona, meint Uli Hannemann. Und vor allem im Netz werden Tierretter, Tiernichtretter, Politiker und Behörden mit Hass und Häme überschüttet. Viele tausend Neuwahlexperten sind sich ganz sicher, dass wenige schon lange Wahlexperten sowieso alles verkehrt machen. Klar, das hält nicht nur die Taz für ein Symptom der Gesellschaft wie des Wahlvolks. Ohne Haar, bitte. Wie wäre es damit, die ganze Ostsee auszubaggern, damit der Hirni gar nicht mehr auf die Idee kommt, nochmal irgendwo zu stranden? Soweit die Taz. Zufällig stößt die Pressebeschauerin direkt nach der aktuellen Lektüre zum armen, mächtig schweren Tier auf diese Überschrift. Höhere Körpergewichte verändern die Einäscherung. Nun, sollte der Wal doch noch unter Menschenaufsicht versterben, wird er voraussichtlich zerteilt und stückweise abtransportiert. In der Welt aber spricht ein Bestatter Klartext, für den menschliche XL-Körper im Krematorium herausfordernd sind. Da mussten die technischen Abläufe in den letzten Jahren doch verstärkt angepasst werden, erklärt uns Sven-Jörg Sobolewski nüchtern. Er hat ein umfangreiches Buch über die Geschichte der Feuerbestattung verfasst. Trotzdem bleibt sein Beruf ein sicherer, absolut konjunkturunabhängig, denn jedes Jahr verstirbt zuverlässig 1% der Bevölkerung und die geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge werden auch nicht jünger. Rums. Schnell weiter. Die Süddeutsche Zeitung stürzt sich in Feuilleton-Debatten. Also auch auf den Wal oder auf Scheck contra Kürti oder auf die Frage, ob der Dings nun Leitmeier oder Wachtfeitel heißt. Das Feuilleton als solches hat die bewundernswerte Eigenschaft, in relativ kurzen Abständen immer wieder eigene Walstrandungen zu finden oder zu erfinden, meint Kurt Kister und beschwört so ironisch wie lustvoll eben die Feuilleton-Debatte.
Merke, eine Feuilleton-Debatte geht nur zu Ende, wenn eine neue Feuilleton-Debatte beginnt. Die Feuilleton-Debatte funktioniert nach einem Prinzip, dem Ingenieure im nicht-feuilletonistischen Bereich des Lebens seit sehr vielen Jahren eifrig hinterherforschen. Sie gewinnt Energie aus sich selbst. Damit wir uns nicht in fröhlicher Selbstbespiegelung verheddern oder sonst wo stranden, zum Schluss noch was Schönes. Die Süddeutsche Zeitung schaut auf Operninszenierungen für Kinder. Ein Glanzstück hat Egbert Toll in Hamburg entdeckt. Da spielt man neugierig, ideenreich und befreit von jedwedem kosmologischen Gedöns. Musik von Karl-Heinz Stockhausen. Cooler Titel, Stockhausen für Kinder, klingt ein bisschen wie Hotzenplotz für Rentner, nur umgekehrt. Michaels Reise um die Welt aber hat nicht nur das junge Publikum, sondern auch den Kritiker der Süddeutschen begeistert. Der Kopf wird offen für Assoziationen jeglicher Art. Das reine Spiel, das Ausprobieren, das Herumbasteln wird zu einem voraussetzungslosen Erlebnis. Es macht einen auch selbst zum Kind. Mir geht doch nicht, oder?
Ulrike Timm mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumort. Schön, dass Sie mit dabei waren. Hier gibt's nochmal Musik. Jack Johnson mit Drink the Water. Kommen Sie gut durch die Nacht.